Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Ich habe gerade Elternzeit hinter mir, wie ihr merkt. Bin wieder da. Zeit für Familie. Hab mir nicht vorstellen können, dass das gut funktioniert. Aber sie haben es ausgehalten mit mir. Familie ist was Tolles. Familie ist eine der wertvollsten Güter, die wir anvertraut bekommen haben als Menschen hier. Nicht ohne Grund lässt Gott jeden Menschen in eine Familie reingeboren werden. Keiner wächst sozusagen ohne Familie auf, beziehungsweise vielleicht schon auf, aber wächst auf jeden Fall in eine Familie rein, wird reingeboren. Manche müssen sich dann doch allein durchs Leben schlagen natürlich. Danke euch als Gemeinde auch mal an der Stelle, dass ihr diese Familienzeit von mir unterstützt habt und mich weitestgehend in Ruhe gelassen habt. Das war echt eine schöne Erfahrung zu machen. Familie ist von Anfang an in der Bibel etwas, was von Gott gewollt ist. Gott schafft ganz, die erste Kapitel schon, Familie durch Mann, Frau und Kinder. Muss man ja heute sagen, wenn man Familie versteht. Ja, so schafft Gott Familie und er möchte... Also Familie ist etwas besonders Schützenswertes für ihn, weil es besonders Schönes für ihn und er freut sich an Familie. Viele Menschen in Deutschland freuen sich auch an Familie. Es gibt eine Umfrage, Shell-Studie ist die bekannteste, ihr seht es hinten wahrscheinlich nicht. Hier wird so aufgeschrieben, wie die Leute über Familie denken, die bis 25-Jährigen. Und man sieht, hier wächst von 2002, das ist die oberste Zahl, bis 2010, das ist die letzte Erhebung, dieses Jahr kommt eine neue Umfrage raus. Da ist es gewachsen, diese Haltung, man braucht eine Familie, um glücklich zu sein, sagen mittlerweile im Schnitt etwa 3/4 aller Jugendlichen sozusagen. Und die, die sagen, man kann auch allein genauso glücklich leben, nehmen immer mehr ab. Das ist so der Eindruck, das innere Wollen, die Realität ist genau andersrum eigentlich. Die wenigsten erleben noch Familie. Aber sie wünschen sich so sehr. Familie, man braucht es eigentlich, um glücklich zu sein. Schade, dass unser Land eigentlich an einem Punkt angelangt ist, wo Familie völlig umgedeutet wird, wo ich erklären muss, dass Familie eigentlich im Idealfall Mann, Frau und Kinder sind. Das politische Programm Gender Mainstreaming, was ihr sicherlich schon jetzt ab und zu mal gehört habt, ihr kommt da nicht drum rum, versucht es umzudeuten, wie und was alles Familie ist und was alles möglich ist. Nicht, dass wir immer vom Idealfall ausgingen als Christen. Wir wissen genau, dass durch Sünde viel kaputt ist. Scheidungen, allein Todesfälle, dass Leute allein leben müssen oder so. Aber dass jedes und alles, wo irgendwie Menschen zusammenleben, als Familie gedeutet wird, das ist schon sehr befremdlich für mich. Familie ist die kleinste Einheit einer Gesellschaft. Und ihr alle lernt, in eurer Familie habt ihr gelernt, zum ersten Mal Konflikte zu bewältigen, Kämpfe aufzutragen, so ein bisschen gegen die Eltern, gegen die Geschwister oder miteinander gegen die Eltern oder so. Wie auch immer, wo das erste Mal so richtig rund geht. Und daran wachsen wir auch und die meisten Leute mögen das auch in Familie. Und interessanterweise in Deutschland kommen auch die meisten mit ihrer eigenen Familie gut klar. Das ist jetzt ein Lob an euch Eltern. Eins zurück. Hier steht, dass die Zahl etwa, oben steht, wir kommen bestens miteinander aus. Das sind etwa 1/3. Der Jugendlichen sagen das und etwa die Hälfte der Jugendlichen noch, der zweite dicke Balken sagt, wir kommen klar, ab und zu gibt es Meinungsverschiedenheiten, unten sind dann die, die nicht zufrieden sind mit ihrer Familie. Also weniger als 10% sind nicht zufrieden mit ihrer Familie, die meisten sagen, super, meine Familie ist cool, ich finde es eigentlich echt gut, ich komme klar mit meinen Eltern. Das ist eigentlich was sehr Schönes, Familie ist was Tolles, Familie ist der Ort der Kinderfreude, der Erinnerung, wir freuen uns, ach, wie schön war das damals als Kinder, als wir noch nackig durch den Wald getobt sind oder so. Ich weiß nicht, was eure Kindheitserinnerungen sind, was für euch so schön war. Vielleicht habt ihr auch auf den Nackige gekriegt, das war dann nicht so schön. Auf jeden Fall, Familie ist etwas, wo wir uns dran erinnern. Was Schönes, das war schön damals, bei den allermeisten zumindest. Andererseits haben wir in unserem Land auch ganz große Herausforderungen. Familie ist total gefährdet durch bestimmte Sachen. Zum Beispiel ist Familie auch mittlerweile der Ort, wo am meisten körperliche und auch emotionale Verletzungen, Missbräuche stattfinden. Familie ist gefährdet durch unsere Bildungspolitik. Na, ich sage nur rot-grüner Bildungsplan Baden-Württemberg, Vollkatastrophe aus meiner Sicht. Und das ist eine große Gefährdung für Familie, wenn unsere Kinder sozusagen schon im frühesten Alter versexualisiert werden sollen oder komische Sachen aufgedrückt werden soll. Natürlich beklagen auch viele Experten die wachsende Bindungsunfähigkeit von Menschen, dass Leute gar nicht mehr sich einlassen können auf eine Beziehung, weil sie selber so festgefahren sind in ihrer Persönlichkeit, dass sie nicht mehr bereit sind, Kompromisse einzugehen, loszulassen. Deswegen schiebt sich das Heiratsalter auch beständig nach hinten raus. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung für Familie, Scheidung, für Patchworking und so weiter. Nicht, dass ich hier schimpfen will, aber ihr merkt selber und ihr wisst selber auch aus eurem Alltag, Familie ist einfach in einer großen Spannung. Es gibt so ein Idealbild, was wir haben im Kopf, was schön wäre. Und der Alltag ist, da liegt einer nackig im Zelt, der andere macht sich lustig darüber. Na, das läuft halt nicht ganz so rund, wie wir es uns denken und hoffen. In den kommenden Wochen möchten wir hier Familie stärker in Fokus nehmen. Uns als Gemeindeleitung war das wichtig, um mal stärker nochmal über aufgrund dieser aktuellen Lage auch über Familie nachzudenken. Wir wollten das nicht theoretisch machen, so soll es eigentlich sein und jeder weiß, eigentlich ist es gar nicht so bei mir, sondern wir möchten einfach vier Familien aus der Bibel uns anschauen miteinander und lernen von ihrem Freuden und von ihrem Versagen. Das sind jetzt am Anfang Noah und Isaac, zwei eher männerdominierte Familien, zumindest so wie sie von der Bibel her erzählt werden. Dann Naomi und Rahab, zwei eher, wo stärker die Frauenseite sozusagen berichtet wird in der Bibel. Und bin ganz gespannt, was wir daraus lernen können. Wie schon vorher angeklungen, vielen Dank, es ist für uns alle wichtig. Jeder ist Teil einer Familie, auch wenn ihr selber vielleicht noch zu jung seid oder Single seid, um eigene Familie zu haben, eigene Kinder zu haben, seid ihr doch ein Teil einer großen Familie mit mehr oder weniger guten Beziehungen. Und deswegen kann es auch für euch gut sein. Familie hat ja jede ihre eigene Kultur. Es gibt laute, lustige, gibt leise, schüchterne Familien. Und ich muss immer wieder lernen, für mich auch das zu akzeptieren, dass andere irgendwie anders sind. Ne? Die sind halt anders. So, warum machen die das eigentlich nicht so, wie ich das mache? Weil das ist ja eigentlich perfekt. So, kennt ihr diese Haltung? Ne? So innerlich so, unsere Familienkultur, das ist gut. Ne? Ich bin hier, vor 10 Jahren habe ich angefangen hier. Rufe ich Samstagmorgens. Als guter Schwab schafft man Samstagmorgens, wollte ich mal sagen an der Stelle. Rufe ich an, Papa, Familie, schlafen alle. Ne? Was ist denn mit denen im Bad los? Es war dann doch nur eine Auswahl der Gemeinde. Ich habe dann gemerkt, es gibt auch Leute, die sind wach am Samstagmorgen, auf jeden Fall. Das war mir fremd, so eine Familienkultur, sage ich mal. Musste ich auch lernen, damit umzugehen. Ist okay, jeder hat seine eigene Kultur, wie er Familie lebt. Und das eine ist nicht automatisch besser, als das, was andere machen. Gut, manchmal erschrecke ich auch heute noch, wenn bestimmte Dinge, die für mich selbstverständlich sind, fehlen. Gemeinsame Mahlzeiten, wenn das nicht vorkommt in der Familie, das finde ich komisch. Oder ein Tischgebet oder ein Abendritual oder irgendwelche solche Sachen, die mir wichtig sind, auch für Familie. Da gibt's immer noch so diese Momente, wo ich halt so ein bisschen schlucke und innerlich und dann denke, okay, du musst loslassen, Emanuel. Das ist, jeder hat seine Familie und das funktioniert offensichtlich doch auch irgendwie. Deswegen freue ich mich so über die Familien in der Bibel, denn die werden uns ganz ungeschminkt präsentiert, unperfekt, nicht so, wie ich mir das vorstelle, so muss es sein. Das macht sie irgendwie sympathisch, besonders den Noah, um den wir uns heute ein bisschen kümmern möchten. Den kennen wir ja von der Kinderstunde ganz besonders so als der perfekte, sag mal, Glaubensheld, der die Arche baut und als einziger Gerechter und so weiter überlebt und alle anderen sind blöd und so und sterben. Und dann haben wir so einen nackigen Kerl im Zelt liegen, auf einmal, wie wir vorher gelesen haben. Auch nicht alles perfekt, ne? Die Geschichte erzählen wir in der Jungschau natürlich nicht. Aber das ist die Realität. In den Familiengeschichten der Bibel und auch in unseren Familien. Mal sind wir heilig, mal sind wir sündig in unserem Verhalten. Sind wir doch ganz ehrlich zu uns. In 3 Schritten möchten wir durch die Noah-Geschichte gehen. Wir möchten den Gehorsam Noahs anschauen, der am Anfang stand. Wir möchten seine Freundschaft miteinander betrachten, seine intensive Freundschaft zu Gott. Und dann auch die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, diese Respektlosigkeit, diese Anstandslosigkeit, die in seiner Familie auch vorgekommen ist. Der erste Gedanke, ich habe es mal so genannt, lebe voller Hingabe. Deine Familie braucht Gerechtigkeit vor Gott. Lebe voller Hingabe. Diesen Bibeltext möchte ich mal lesen aus 1. Mose 6. Ihr kennt natürlich den wahrscheinlich auch schon zu Genüge. Der Herr aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Da beklagte der Herr es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Emotionen bei Gott. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Nur Noah fand Gnade vor dem Herrn. Es folgt die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann, seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm, er lebte beständig mit Gott. 3 Söhne hatte er, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Jetzt kommt diese Aufforderung von Gott, eine Arche zu bauen. Bau dir eine Arche mit dir aber und schließlich folgenden Bund. Du sollst mit deiner Frau, deinen Söhnen und ihren Frauen in die Arche gehen. Und ein paar Verse weiter. Noah machte alles genauso, wie Gott es ihm befohlen hatte. Dann sagte der Herr zu Noah, komm du mit deiner ganzen Familie in die Arche, denn du bist der einzige Gerechte in dieser Generation. Und wieder, Noah machte alles genauso, wie der Herr, wie Jahwe es ihm befohlen hatte. Der Noah war super. Wenn das in meinem Leben stehen würde, wenn hier jetzt Ende wäre, Amen, aus, das ist sein Leben. Wow, das lässt sich auf dem Grabstein gut verwirklichen, sage ich mal. Die Sintflut-Geschichte wird uns in etwa 250 Kulturen auf der Erde überliefert. Ist ja ganz interessant, dass viele Kulturen das haben. Ich habe noch im Religionsunterricht gelernt, deswegen, weil sie voneinander abgeschrieben haben, ne, einer vom anderen und jeder hat eine andere Idee. Ich denke, viel wahrscheinlicher ist, dass es tatsächlich stattgefunden hat und deswegen das Wissen in den ganzen Kulturen noch da war. Aber die Interpretation ist zum Teil tatsächlich unterschiedlich. Warum kam die Sintflut? Das bekannteste, also die Bibel ist die bekannteste Geschichte, daneben ist das Gilgamesch-Epos von den Babyloniern, die zweitbekannteste. Die haben zum Beispiel so interpretiert, dass wegen dem Lärm, den die Menschen machen, wir hätten mal heute leben müssen, ne? Oder jetzt die neueste Interpretation hier, der Noah-Film, der vorgestellt wurde, der sagt im Grunde aus wegen der Umweltverschmutzung, die Menschen oder wie sie mit der Erde umgehen sozusagen, weil sie alle nicht an Green Religion glauben, sondern eben irgendwie das Zeug neben den Papierkorb schmeißen oder so, geht die Erde kaputt. Jeder hat da seine eigenen Interpretationsgeschichten. Der wahre Grund wird uns in der Bibel vorgestellt, sagt wegen der Ethik, ganz einfach, wegen unserem Verhalten. Weil die Menschen nicht das getan haben, was Gott möchte. Ganz easy. Deswegen sagt Gott, ich werde sie alle wegwischen. Ganz interessant, diese Bildsprache der Sintflut. Na, Gott reinigt mal so gründlich die Erde von Schmutz. Mal wegwischen, mal in Eimer Wasser drüber, kräftig schrubben, alles weg. Das ist eigentlich so dieser Gedanke hinter der Sintflut. Ich wasche alles nochmal. Und dann fängt Gott nochmal von vorne an. Ja? Wie wenn einer gerade mal sein Beet umgräbt im Garten und mal wieder alles schön einebnet und neu anpflanzt. Interessant, kann leider nicht so richtig drauf eingehen, aber die Parallelen zwischen der Schöpfungsgeschichte und zwischen Noah, 7 Tage muss Noah in der Arche ausharren, bis Gott alles vorbereitet hat für die neue Schöpfung, alles drin ist, was er für die neue Schöpfung braucht. Noah hat 3 Söhne wie Adam, einer geht nicht in der Spur, 2 gehen in der Spur und so weiter. Gott gibt beiden einen Auftrag, vermehrt euch, bepflanzt die Erde, seid fruchtbar und so weiter. Das ist ganz ähnlich formuliert, diese Geschichte, wie die Schöpfungsgeschichte. Noah lebt mitten in dieser verdorbenen Sintflut-Generation. Ich muss da gleich wieder an uns denken, an Deutschland denke ich, genauso leben wir eigentlich auch. Ich komme manchmal so vor, dass unsere Generation, unser Land so grundsätzlich verdorben ist, dass es nichts gibt, was es nicht gibt, an Boshaftigkeit und an Bösen. Manche haben noch so einen schönen christlichen Anstrich nach außen hin, aber doch allermeist bröckelt sogar der, ne? Wenn wir schauen in die großen Kirchen, was da sonntags rumrennt im Gottesdienst, das ist nicht mehr viel, was noch da ist, wo Menschen sich noch an Gott und an seinen Werten wirklich orientieren möchten. Was war eigentlich das Problem mit den Leuten? Wie waren die besonders böse? Haben die sich immer gleich umgebracht oder was war mit denen? Jesus schreibt mal in der Reflexion in Matthäus 24 im Rückblick, was eigentlich das Problem zu Noahs Zeiten waren. Und dann gibt's einen kleinen Aha-Effekt. Da sagt er, sie aßen und sie tranken, sie heirateten, verheirateten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Genauso wird's auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Ah. Das war also das Problem. Sie haben gegessen und getrunken, geheiratet und verheiratet. Ja, das machen wir ja auch. Ja? Sind wir genauso? Oder was war eigentlich das Problem? Ich denke, wenn ich es richtig verstehe, ist das Problem ihre Betonung gewesen. Sie haben eben nur gegessen und getrunken, geheiratet und verheiratet. Sie haben gelebt. Die Jugendlichen sagen halt YOLO. Ne? You only live once. Du lebst nur einmal. Da sagt einer, morgen schreibe ich eine Mathearbeit, aber einer hat mich eingeladen ins Freibad oder so. YOLO, ich gehe ins Freibad. Klar, ich lebe nur einmal, was soll ich lernen auf Mathe? Na, das kommt morgen. Das ist so gerade ein Spruch, der so ein bisschen das ausdrückt, ich muss mitnehmen, was so im Leben drin steckt. Und genau das war die Haltung, denke ich, zur Zeit Noahs. Ich nehme einfach mit, ich lebe nur einmal, jetzt wird gegessen, jetzt wird getrunken, jetzt wird gefeiert, jetzt heiraten wir, alles jetzt. Und das ist so ihr Lebensinhalt gewesen. Gott. Der Hebräerbrief schreibt im Rückblick auf die Zeit Noah, sagte, Noah war einer, der gepredigt hat den Menschen. der gesagt hat, das kommt leider im ersten Mose nicht so raus, der sagt, hey Leute, kehrt doch um, lasst es Gott, schickt das Gericht. Ach Gott, der ist doch der liebe Gott, der ist doch viel zu nett. Dem sein Job ist es doch hier alles im Laufen zu halten, dass ich mich wohlfühle. Ne? So denken auch viele heute, wenn sie überhaupt über Gott denken. Gott ist doch ein alter Mann mit Rauschebart. Dass Gott einer ist, der aktiv eingreift in seine Schöpfung, das merken sie hier leider viel zu spät. In Vers 9 heißt hier, Noah war ein gerechter Mann. Seine Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. Das finde ich so ein schöner Vers. Andere Übersetzungen sagen, er wandelte mit Gott. Er lebte beständig mit Gott. Wird nur noch über einen ausgesagt, über Henoch, ein paar Kapitel Unterschied zu Noah. Der beständig mit Gott lebt. Und das ist mir so ein Vorbild geworden. Ich habe gedacht, das wäre doch so schön, wenn es auch über mich ausgesagt würde. Er lebte beständig mit Gott. Aber wie sieht es in meinem Leben aus? Bei manchen von euch vielleicht auch so. Das Gefühl, reißt uns mal hoch, mal runter. Gute Zeit haben wir gehabt. Ach, war das ein schöner Gottesdienst. Heute Mittag, wo sie mit meiner Familie wieder Mittag essen. Irgendwie kriegt man das schon rum. Es gibt Leute, die mir das erzählt haben. Das einzige Essen gemeinsam der Familie war der Sonntagnachmittag. Und das war ein Kraus. So ungefähr. Beständigkeit. Mit den Teenies und Jugendlichen, mit denen ich arbeiten darf zusammen, das ist ein großes Vorrecht, erlebe ich ja das oft. Wir haben Lebewoche, wir haben eine Freizeit miteinander. Ach, es ist so schön miteinander und dann kommt der Montag. Ja, und dann ist alles wieder weg und spätestens am Dienstag ist es verflogen und am nächsten Freitag im Teenie-Kreis oder so ist schon das Leben wieder so schwer. Ja, und Gott wieder so fern. Beständigkeit im Leben mit Gott. Nicht einfach mal hoch, tief, immer auf seine Gefühle zu hören, sondern Beständigkeit reinzukriegen. Das ist das, was Noah hier kennzeichnet und was ihn als Vorbild für uns macht. Und ich möchte euch herausfordern, hier das mal zu lernen. Gerade besonders für euch als Leute, die eine Familie leiten dürfen, dass ihr Beständigkeit in eurem Leben mit Gott hineinbringt, soweit es in euch liegt. Nicht mal so, mal so. Anfechtungen waren auch beim Noah da. Es war nicht so locker für ihn zu leben. Die ganzen Leute um ihn herum haben alle nicht geglaubt. Und zwischen den Zeilen können wir auch lesen, gab es auch andere Anfechtungen. Nämlich mit seiner Frau hat es auch nicht so gut funktioniert, sage ich mal. Der Noah hat sein erstes Kind mit 500 gekriegt. Ne? War ja schon eine stattliche Zahl, sage ich mal. Das erste Kind mit 500. Warum? Ich weiß nicht ganz genau, warum. Die anderen haben es alle relativ früh gekriegt drumherum in den Geschlechterlisten. Ich denke, es liegt wahrscheinlich daran, dass er eben keine Frau gefunden hat, so lang. Die eben auch mit ihm den Weg geht. Dann immer wieder, nein, nein. Ich kenne einen guten Bekannten von mir, der so viele Angebote von Frauen ausgeschlagen hat. Einen hübschen, jungen Mann, der schon viele Angebote von Mädels ausgeschlagen hat, weil sie nicht an Jesus glauben. Und das ist ein Leiden für ihn. Nette, patente Frauen, aber sie lieben Jesus nicht. Und sagt immer wieder, nein, es geht leider nicht. Es wird passen, die Chemie, aber sie lieben nicht Jesus. Der Noah hat gelitten, er hat lang warten müssen. Vielleicht hat er aber auch früh geheiratet, das wird er nicht gesagt in der Bibel, und hat einfach lang keine Kinder kriegen können. Dann ist auch ein Leiden auf eine andere Art. Da auch die Möglichkeit. Auf jeden Fall, das war von ihm Anfechtungen da. Und er hat einfach in dieser Zeit beständig mit Gott gelebt. Es ging durch Leiden durch. Seine Aufrichtigkeit, seine Gerechtigkeit hat seine Familie geschützt. Ich will euch herausfordern, gerade euch junge Männer mal, die ihr noch keine Familie habt, das euch als Vorbild zu nehmen. Die Bibel ist ja da ganz offen. Sie sagt, die Erstverantwortung einer Familie wird dem Mann auf die Schulter gedrückt. Deswegen sind sie auch 3 Zentimeter breiter bei den meisten Männern gegenüber ihrer Frau, weil mehr drauf passen sollte. Glaubt nicht immer ganz so gut. Aber das ist unser Job eigentlich, die Verantwortung wahrzunehmen und, sage ich mal, unseren Frauen auch sie zu stützen. Und zu helfen, mal in vielen Familien ist leider andersrum, das ist nett von den Frauen, aber so hat Gott sich eigentlich nicht gedacht. Ja? Nimm die Verantwortung mal wahr, nimm die Herausforderung frei, drück doch mal YOLO so aus. Na, nicht YOLO, ich nehme jetzt gerade noch alles mit, was Spaß macht, sondern YOLO, ich lebe tatsächlich nur einmal. Was mache ich mit diesem Tag heute, der ist nur ein einziges Mal da. Wie lebe ich diesen Tag? Deine Frau soll später mal geleitet werden, nicht leiden müssen. Noah, das finde ich so schön hier, Noah, der hat Gott einfach gehorcht. Das finde ich so eine super Idee, einfach zu sagen, ich gehorche einfach Gott. Ich habe einen Dozent gehabt während meinem Studium, der hat über sexuelle Versuchungen gesprochen. Und dann hat er gesagt, war ein Amerikaner, und dann hat er gesagt, wenn, also 1. Korinther 7, da geht's um euer Getriebe, hat er gesagt. Es war noch in Zeiten vor Internet. Und wenn ich an der Tankstelle bin und da sind diese Schmuddelheftchen, dann schaue ich einfach nicht hin. Fertig. Das war natürlich, sagen wir, das hilft manchen jetzt nicht so. Aber es war eine gute Idee, fand ich. Das hat mich später manchmal betreut. Ich mach's einfach nicht fertig. Noah gehorcht einfach Gott. Punkt. Er sagt, oh, das ist so schwierig und anfängt und diesen, dann pipapo, wie ich es oft mache. Er gehorcht einfach. Punkt. Das zeichnet ihn aus. Jetzt die Sache rangehen, angehen. Morgen ist das Modewort des Teufels, hat mal einer gesagt. Oder ihr kennt auch das schönste Möbelstück des Teufels, das ist die lange Bank. Ne? Alles rausschieben, mache ich morgen. Dann, wenn ich, und so. Nee, jetzt. Noah ist ein Beispiel für uns, wie ein Mann eben alles eingesetzt hat, um Gott zu gefallen und damit seine Familie gerettet hat. Und übrigens, weil ich jetzt gerade so von den Männern gesprochen habe, kriegt ihr Frauen euer Fett ab. Paulus tut es ausdrücklich auch auf die Frauen, sag ich mal, beziehen. Gerade 1. Korinther 7, wo er über die Scheidungsthematik spricht. Da spricht er auch über Familien, wo nur ein Elternteil gläubig ist, nur der Mann oder nur die Frau. Und da sagt er, dass die genauso in der Verantwortung sind. Denn der ungläubige Ehemann, 1. Korinther 7, 14, ist durch die Frau in die Nähe Gottes gebracht oder geheiligt, wie Luther übersetzt. Ne? Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder in die Nähe Gottes gebracht. Sonst müsstet ihr ja auch eure Kinder als fern von Gott betrachten. Nun aber sind auch sie in die Nähe Gottes gebracht. Vielleicht sitzt du jetzt drin und denkst, ja, das ist jetzt ein guter Spruch von meinem Mann oder für meine Frau, das soll doch endlich mal. Ne? Wir sehen an dieser Stelle auch eine einsame Entscheidung, ist eine Entscheidung für deine Familie. Wenn dein Mann oder deine Frau nicht bereit ist, Gerechtigkeit, um ganz sich Gott hinzugeben, Gerechtigkeit zu üben und Gott zu gehorchen, dann kannst du diese Entscheidung treffen und heiligst dadurch deine Familie, bringst deine Familie in die Nähe Gottes, auch als Einsamer. Das gilt für euch Verheiratete, aber genauso natürlich auch, wenn ihr keine Ehepartner habt. Auch ihr lebt in der Familie. Auch ihr könnt Segen sein und eure Eltern, eure Geschwister in die Nähe Gottes bringen durch euer Verhalten. Das war also dieser erste Gedanke, das erste, was ich lernen will, von Noah voller Hingabe zu leben. Meine Familie braucht das. Und der zweite Gedanke ist ein bisschen später, zwei Kapitel später, wird die Freundschaft von Noah zu Gott. Betrachte die Liebe, die er hat. Lebe, ich habe es mal so genannt, lebe in Freundschaft zu Gott. Deine Familie braucht deine Liebe zu Gott. 1. Mose 8, Vers 18, da ging Noah mit seinen Söhnen, also nach der Sintflut, seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern ins Freie. Dann baute Noah dem Herrn einen Altar, dort opferte er ihm einige von den reinen Tieren und Vögeln als Brandopfer. Der Herr roch den angenehmen Duft und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse. Von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Und dann folgt diese Verbindung mit Noah, dieser Bund mit Noah. Wenn ich morgens aufstehe, ist so das Erste, was ich mache, also nachdem ich die Türklinke gefunden habe, ist das Erste, dass ich meinen Zweitgeborenen wecke, den Naftali, der muss im Frühstück raus. Den wecke ich, dann laufe ich hinunter und dann finde ich ganz zielsicher die Anschaltknopf für die Kaffeemaschine. Und dann geht so sein Ritual, ne? Schulfestberichten, der nächste aufwecken und so und jedem und so Streitereien, Kopf einschlagen, verhindern und jedem gucken, dass er rechtzeitig auf den Weg kommt und eine Festspur mitnimmt in die Schule, so läuft es bei uns. Mit der letzten gehe ich dann in der Kindergarten und gehe ins Büro. So ist normalerweise, ich weiß nicht, wie oft normal tatsächlich bei uns vorkommt, aber das ist zumindest der geplante normale Ablauf. Und in dieser Phase, in dieser Zeit ist die größte Herausforderung für mich, noch Zeit zu haben für Jesus, für meine Freundschaft mit Jesus. Denn ich weiß ganz genau, wenn ich es jetzt nicht schaffe, an dieser Stelle in meinem Alltag, in meinem Tagesablauf Zeit zu haben für die Freundschaft mit Jesus, schaffe ich es überhaupt nicht mehr. Sobald ich mal anfange zu schaffen, bin ich halt so schwäbische Maschine. Ne? Die hört nicht mehr auf zum Tuggern. Also das läuft dann so, ich bin aufgeregt innerlich, so muss ich sagen, dann so untriebig, ich kriege keine Ruhe mehr. Ich habe einen Mentor mal gehabt, der hat es immer geschafft, um 12 Uhr, als Prediger zu sagen, um 12 Uhr ist er auf die Knie gegangen, hat eine halbe Stunde gebetet und ist zur Ruhe gekommen. Also da geht bei mir noch die ganze Zeit. Also um 12 Uhr, weil das so kurz vorm Heimgehen, da muss man noch schnell noch, bevor es dann Richtung Mittagessen heimgeht. So. Deswegen brauche ich morgens diese Zeit mit Jesus, um die Freundschaft zu haben. Und die ist hart umkämpft. Sie ist nicht immer so super genial. Aber ich weiß eins. Wenn ich meine Freundschaft mit Jesus oder seine Freundschaft mit mir, wie ihr auch immer wollt, nicht der Pfleg und investiere, dann tue ich meiner Familie keinen Gefallen. Das ist noch wichtiger als ein Schulfestbar. Gott will das, dass wir Freundschaft mit ihm haben, dass wir ihn leben. Ich brauche das, die Freundschaft mit Gott. Meine Familie braucht es, dass ich Freundschaft habe mit Gott. Der Noah, der ist mir hier ein total großes Vorbild, denn er hat offensichtlich eine enge Beziehung mit Gott. Er ist nicht einfach nur äußerlich einer, der gehorsam ist, so nach dem Motto, dann überlebe ich wenigstens, ne? Sondern er ist einer, der innerlich Gott liebt. Er zeigt es hier, man kann es so zwischen den Zeilen lesen, er zeigt es hier durch das, dass er Gott kennt. Er wusste genau, was er opfern muss und wie. Denn er wusste, was Gott liebt. Er ist ja sein Freund. Freundschaft heißt ja, so viel wie die wahren Bedürfnisse des anderen entdecken und auch versuchen zu stillen. Das ist auch für eine Beziehung bei euch gut, auch für eure Ehe oder andere Beziehungen. Die wahren Bedürfnisse entdecken, rausfinden, was braucht der andere wirklich, nicht nach was schreit er, sondern was braucht er wirklich. Und wie kann ich dem helfen, das stillen? Und das hat Noah gewusst. Er wusste ganz genau, welche Tiere Gott liebt. Sag mal, für mich ist das ein bisschen befremdlich alles, aber er wusste, was Gott liebt. Und er hat es Gott hingegeben. Er hat es verbrannt, übrigens auch, er hat es ganz verbrannt, er hat hier eine bestimmte Opferart gewählt, es gibt ja verschiedene innerhalb der Bibel, wo es gibt auch einige, wo man das Fleisch für sich behalten kann und nur der Rest veropfert. Ich meine, das ist auch relativ einfach für mich, als Fleischesser, gell? Für die Vegetarier, die opfern lieber alles, ne? Dann ist es weg. Aber für mich, ich hätte nur das, aber er, Noah, nimmt ein Opfer, wo wirklich alles Gott geopfert wird. Er gibt alles hin, er behält nichts für sich, vom Besten gibt er alles. Finde ich super, ein großes Vorbild für mich und Gott hat es genossen. Es heißt ja, Gott roch den angenehmen Duft. Das riecht aber lecker. Wenn er heimkommt und es hat jemand gekocht, wo gut kochen kann, ne? Das riecht aber lecker. Und interessant hier, das Hebräische macht sogar ein Wortspiel hier. Dieses Wort angenehm heißt eigentlich, Gott roch einen Ruheduft. Noah heißt Ruhe, da steckt dieses Wort Noah drin. Gott roch einen Noah-Duft. Schön, oder? Was für ein inniges Verhältnis hier zwischen Noah und Gott herrscht. Gott riecht den Noah-Duft. Gott wird uns hier zum Vorbild. Noah wird uns hier zum Vorbild für eine Freundschaft mit Gott. Unser ganzes Leben soll eine Freundschaft mit Gott sein. Damit tun wir unserer Familie was Gutes. Unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Das heißt eigentlich Freundschaft, dem anderen dienen, die wahren Bedürfnisse erkennen und stillen versuchen. Das ist wahre Freundschaft, das ist Dienst. Ganz toll finde ich das, so ein Vorbild, der Noah feiert hier einen Gottesdienst, bevor er anfängt zum Schaffen. Ich als Schwab hätte erstmal nose und dann hätte Dago umgegraben und geguckt, dass die Weintraube zuerst wachsen und dann hätten wir Zeit, den Gottesdienst zu feiern. Also, hätte ich nicht gemacht, aber es hätte sein können. Noah als erstes feiert einen Gottesdienst und gibt vom Besten, noch bevor er irgendwas hat, wir geben ja immer ja schon mal fertig sind, noch was übrig hat. Er gibt gleich am Anfang und er beginnt seine Arbeitszeit damit, dass er Gott dient. Der Sonntag, ihr seid heute Morgen hier im Gottesdienst, der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Vergessen wir manchmal, wenn wir sagen Wochenende, ne? Freitag mittags um 1 bis Sonntagabends ist Wochenende. Aber eigentlich ist Wochenende nur bis Samstagabend und der Sonntag ist schon der erste Tag der Woche wieder. Der erste Tag gehört Gott. Wir starten, bevor wir arbeiten, mit Gott. Und es ist toll, dass ihr da seid. Und ich freue mich über jeden, der das regelmäßig tut. Und ich bin traurig über Menschen, die in Gottesdienst nur dann gehen, wenn sie gerade nichts Besseres vorhaben. Ja, wenn kein anderer Termin ansteht. Der erste Tag mit Gott, das ist das, was Gott freut, was ihm angenehm ist und was uns gut tut. Auch wenn wir es vielleicht emotional nicht immer sofort merken. Vielleicht aber auch könnt ihr das auf jeden Tag beziehen, dass ihr startet mit Gott gemeinsam in den Tag, noch bevor ihr anfangt zum Schaffen, dass ihr mit Gott in den Tag startet. Vielleicht seid ihr natürlich auch eher die Hebräer. Die Hebräer, da fängt ja der Tag mit dem Abend an. Dann habt ihr abends die Zeit für Gott. Nach der Arbeit ist ja immer auch vor der Arbeit. Ja. Aber einfach, dass ihr eine Zeit habt, wo ihr ruhen könnt und wo ihr euch auf Gott konzentriert und dann erst anfangen zu schaffen. Und auch das andere hier, dass der Noah das Kostbarste, das Schönste und das Beste gibt, das freut mich so sehr. Was ist dein Kostbarstes? Darf ich das mal fragen? Vielleicht hast du was in deinem Inneren, wenn du so in dich reinhörst und überlegst, was ist eigentlich das Kostbarste in meinem Leben? Das Beste. Vielleicht steht dir was vor Augen. Wäre doch mal was, sich hinzusetzen und sagen, jetzt möchte ich das Kostbarste mir mal so vorstellen und dann lege ich es Gott auf den Altar. Sag, es gehört dir, Herr. Ist alles dein. Ich hab's ja auch von dir. Es gehört dir. Wäre toll, hä? Würde eine neue Betonung in unser Leben reinbringen. Bei manchen. Das Kostbarste, was du hast, Gott auf den Altar zu legen und ihm zu opfern. Gott hat das Herz von Noah angeschaut und er hat sich so drüber gefreut, über den Noah-Duft, sage ich mal, über diesen angenehmen Duft. Und er hat deswegen auch mit ihm diesen Bund geschlossen, von dem wir ja profitieren, dass es endlich wieder geregnet hat. Ne? Das ist eine Folge des Noah-Bundes, dass es gestern geregnet hat. Denn Gott hat versprochen, es wird nicht aufhören. Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Es gibt immer dieses Wechsel der Jahreszeiten, damit Pflanzen auch wachsen können. Das ist ein Teil des Bundes, den Gott mit Noah geschlossen hat. Frage an dich, liebst du Gott? Freust du dich über Gott? Ist er die größte Freude deines Lebens? Ist er das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es darum geht, was liebe ich eigentlich über alles? Jesus, Gott. Deine Familie braucht nichts mehr als solche Menschen, als dich, als jemand, der Gott von ganzem Herzen liebt. Der dritte Gedanke. Wenn wir jetzt hier enden würden, das wäre so ein schöner Liebesroman, ne? Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an das Ende ihrer Tage und alle freuen sich so riesig und Friede, Freude, Eierkuchen, uns geht's alles super gut und wir sind nette Leute, aber leider geht die Geschichte weiter, deswegen habe ich das in Simon ja auch lesen lassen hier vor. Da kommt diese Geschichte mit dem nackigen Noah, die nicht kinderfreundlich ist, aber eben trotzdem in der Bibel steht. Ich habe es mal so überschrieben, respektiere deine Eltern. Deine Familie braucht Anstand. Das hört sich jetzt an wie ein bisschen so eine Knigge-Vorlesung oder so. Aber die Bibel ist ein sehr guter Ratgeber für den Umgang miteinander und für die Werte, die wir als Familie leben möchten. Ich muss ehrlich sagen, ich war als Teenie eigentlich eher ziemlich respektlos zu meinen Eltern in vielen Situationen, also vor allem zu meiner Mutter. Das hat irgendwie nicht so wehgetan. Und die hätten schon viel aushalten müssen. Und meine Mutter hat manchmal geweint. Wegen mir, das weiß ich noch. Oder vielleicht auch wegen den anderen von meinen Geschwistern, kann auch sein. Auf jeden Fall ernte ich auch ein bisschen das, was ich sehe. Denn meine Kinder sind schon auch manchmal ziemlich respektlos. Ne? So, und da wünscht man sich manchmal so die gute alte Zeit, ne, wo der Vater einfach pfff. Und dann war Ruhe. Mein Vater erzählt mir das noch. Weil seine Mutter, also meine Oma, da ist der Vater mit so einer 2,50 Meter Rute am Tisch gesessen, damit er auch alle erreicht. Und wenn einer geredet hat, da war Ruhe am Tisch. Manchmal, wenn es bei uns drunter und drüber geht am Tisch, wünsche ich mir auch so eine Route. Aber geht da leider nicht mehr. Nee, Spaß. Würde ich auch nicht machen. So. Diese Woche ist mir zweimal passiert, dass meine Tochter mich scharf angefahren hat und mir gesagt hat, was ich zu tun habe. Und dann, wo ich sie danach angeguckt habe, gleich so, oh, Entschuldigung, so wollte ich es nicht formulieren, so ungefähr. Hat sie wieder zurückgerudert. So, das hat mich dann gefreut, dass sie es gemerkt hat, dass sie sich im Ton ein bisschen vergriffen hat. Manchmal sage ich zu meinen Kindern auch, ich bin euer Vater und nicht euer Kasper, ja? Wenn sie sich ein bisschen daneben benehmen. Vielleicht habt ihr das Problem gar nicht, weil ihr alle so liebe Kinder habt, ist auch gut. Je stärker der Wille des Kindes ist, je dominanter ein Menschentyp ist, Kinder sind auch ganz unterschiedlich, je stärker und dominanter ein Menschentyp ist, desto, sage ich mal, schwerer ist es auch, Respekt und Anstand zu erlernen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung von mir selber. Ne? Respekt ist für mich immer ein Thema, auch Menschen gegenüber zu bringen. Und wie es auch so schön heißt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Es gibt einen Haufen Erwachsene, die keinen Respekt haben vor ihre eigenen Eltern. Vielleicht bist du's. Die respektlosesten Sachen, die ich jemals gehört habe über Eltern, habe ich von Erwachsenen gehört, über ihre eigenen Eltern. Kinder, Teenies, die reden lang nicht so respektlos über ihre Eltern, wie es Erwachsene tun. Und das ist eigentlich die Zielsetzung, die Bibel hat auch, Ehre Vater und Mutter ist eigentlich ein Gebot, das an Erwachsene gerichtet ist, nicht an Kinder. Ihr könnt es sehen an Jesus, wie er damit umgeht, das sogenannte Korban-Gelübde, was er diskutiert mit den Pharisäern. Die haben da nämlich ganz schöne Schnitzer gebaut. Das war damals im Generationenvertrag, dass man als als schaffende Bevölkerung Geld anspart. Das hat dann die eigenen Eltern sozusagen als Ruhestandsgeld gehört. Das hat man benutzt, um sie sozusagen auszuhalten, dann wenn sie nicht mehr schaffen konnten. Und die Pharisäer haben einfach gesagt, ja, wenn ihr das Geld Gott spendet, dann ist das noch besser. Eure Eltern können dann gucken, was sie machen. Aber da freut sich Gott ganz besonders drüber. Wenn ihr das Geld Gott spendet und eure Eltern, die wird schon schön Gott sich drum kümmern. Da hat Jesus gesagt, ihr habt ja einen Vollschuss. Das Geld ist für eure Eltern da und Ehre Vater und Mutter beginnt hier. Deine alten Eltern zu pflegen, deine alten Eltern auszuhalten und ihnen durchzuhelfen. Das ist eigentlich das tiefste Gebot von Ehre, Vater und Mutter, von Respekt und Anstand. Der Ham war ein absolut erwachsener Mann, was der hier gemacht hat, der respektlos gehandelt hat. Es war kein Kind. Da liegt also dieser Noah, weil das erste Mal, vielleicht das erste Mal, die Wirkung vom Alkohol erfahren hat, liegt nackig im Zelt. Ist da hingefallen, schätze ich mal, hat der Mantel sich aufgedeckt und da liegt er, könnt ihr euch vorstellen, wie einer so alle Viere von sich streckt, ne? Und da seine ganze Adamsgestalt präsentiert, seine Kinder, und dann lauft er da rein in das Zelt und guckt sich das an und er macht sich lustig darüber. Das ist offensichtlich das, was hier gemeint ist. Ganz triumphierend, statt die Ehrlosigkeit oder die ehrlose Situation, in der sein Vater jetzt da steckt, der war immerhin über 600 Jahre alt, sein Vater. Und der muss auch so um die 100 gewesen sein. Ja? Also das, statt dass er ihm hilft und ihm die Ehrlosigkeit, also hilft irgendwie, dass er möglichst bedeckt wird und nicht irgendwie Schande noch vor den anderen oder so dumm dasteht. Rennt er zu der anderen, hat nichts besser zu sagen. Guck mal, der Vater, der nackige Vater. Guckt euch das an. Das müsst ihr euch angucken. Das ist der Hammer. Die Bibel, muss man vielleicht dazu sagen, die hat hier eine Kultur, wo sie Nacktheit unbedingt schützen möchte. Wobei Adam ja Nacktheit noch ein Zeichen der Unschuld ist, ist es nach der Sünde eigentlich was total Schützenswertes. Und ihr müssen als Familien, ehrlich, das ist mir auch wichtig, auch hier Anstand erlernen, indem wir Nacktheit schützen. Ich sage das oft zu meinen Kindern, sage ich, dein Penis, deine Scheide, deine Brüste, das gehört dir und das gehört niemand anderem. Das hat keiner das Recht, den anzufassen. Also pass bei meiner Tochter auf, ich bringe ihr bei, die anderen wirklich richtig weh zu tun, falls sie sie in den Regionen anfassen. Ne? Das habe ich von Waldemar gelernt. Ne? Der hat seine Kinder gefährliche Sachen beigebracht, zumindest hat er das gesagt, für Leute, die sie belästigen. Auch da wäre ich vorsichtig. Das gehört uns selber. Nacktheit ist was absolut Schützenswertes. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Wir im Westen sind da ja völlig verkommen. Sag mal, FKK, gemischte Sauna, all diese Sachen, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das die protestierende Femen-Frauen, die irgendwo nackig rumrennen. Ich kann da die Russen manchmal verstehen, entschuldigt, wenn ich das so sage. Die Bibel ist da viel lebensnaher als wir. Die schützt Nacktheit. Vor allem auch innerhalb der Familie. Wir sind ja manchmal so naiv und denken, naja, Familie ist ja geschützter Rahmen, da kann man ja nackig rumrennen und so. Nee. Wo Missbrauch am meisten geschieht, ist innerhalb der Familie. Ja? Deswegen ist die Bibel klare Grenzen. Nacktheit gehört jedem selber. Ham entdeckt den Noah in seinem verletzlichsten Moment und entehrt ihn völlig, indem er das weiter sagt. Sicher, der Noah ist auch irgendwie selber schuld, ne? Mit dem Wein und so. Der weiß doch, wenn man besoffen ist, dass man dann Sachen tut, die man sonst nie tun würde. Hab eine Klassenkameradin gehabt in der 11. Klasse, die war Mama. Wusste aber nicht, wie es zustande kam. Die war lauer besoffen. Ja, und dann ist schwanger geworden. Sowas kommt vor. Wein ist etwas, was unser Herz erfreut, sagt Psalm 104. Das verfreut das Herz, Wein. Aber der übermäßige Genuss, der wird in der Bibel ganz scharf verurteilt, weil eben, sagen wir mal, ein liederliches Leben daraus entsteht. Und auch wir als Christen sollten, das möchte ich nur nebenbei bemerken, uns ein bisschen unterscheiden. Es geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, als Christen in irgendeiner Form besoffen durch die Welt zu torkeln. Das ist eine Entehrung Gottes, so etwas zu tun. Ich freue mich, vor einigen Jahren ist ein Teenie-Mitarbeiter auf mich zugekommen, der sagt, du, Emanuel, musst du was erzählen. Wir waren auf einer Party und so, und da habe ich zu viel getrunken. Und ein paar von den Teenies waren auf der Party, haben es auch mitgekriegt und so. Haben wir es zusammen vor Gott gebracht, haben wir es bekannt, haben wir Vergebung erfahren. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so, und jetzt gehst du den Teenies, entschuldigst dich dafür, dass sie es miterleben mussten, dass das passiert ist. Hat er gemacht, finde ich toll. Respekt und Anstand kehrt zurück, wenn wir uns auch entschuldigen können. Kannst du dich entschuldigen bei den anderen Familienmitgliedern, wenn du daneben gelangt hast? Wenn nicht, hast du keinen Respekt verdient. Wie oft passiert es mir, dass ich mich bei meinen Kindern entschuldigen muss für das, was ich getan habe, daneben gegriffen habe. Und dann ist hier dieser komische Gedanke von dem Fluch drin, dass Noah also aufwacht, den Nachkomme Hams verflucht. Er sagt, Kanaan, der Sohn Hams soll verflucht sein, er soll Sklave sein und so weiter. Ist für uns ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich denke, es hat ganz einfach nichts Magisches an sich, keine Hexerei oder so, sondern ein ganz einfaches Prinzip von Saat und Ernte, was sich durchs Alte Testament zieht. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du dieses verunehrende Verhalten im Umgang mit Nacktheit an den Tag legst, wird er sich automatisch in die nächste Generation auch fortpflanzen. Das ist die Botschaft, die hier kommt. Die Israeliten standen ja, als das erste Buch Mose geschrieben wurde, kurz vor der Landnahme Kanaans. Deswegen wird es hier auch so betont, Kanaan ist der Sohn von Ham. Und Gott musste sozusagen begründen, warum sie das Gericht an den Kanaanitern verstrecken dürfen, warum sie die ausrotten dürfen, wegen ihrer sexuellen Verwahrlosung. Es gab keine sexuelle Perversion, die in den kanaanitischen Völkern nicht vorgekommen ist. Und Mose begründet es damit mit dieser Begebenheit damals. So weit zurückliegend ist es passiert, dass der Urvater Ham mit im Bereich mit Nacktheit sehr entehrend umgegangen ist. Und deswegen erntet er das bei seinen eigenen Nachkommen, dass sie auch so sind. Das ist interessant. Viele Völker haben kurz vor ihrem Niedergang einen Höhepunkt an sexueller Perversion erlebt. Die Griechen, die Römer, Amerika, Deutschland, Fragezeichen, auf dem Höhepunkt ihrer Macht sozusagen. Ich denke, wir Christen sollten uns als Diener unseres Landes erweisen, indem wir eine hohe Ethik auch an den Tag legen, nicht nur bei Finanzen und auch darum schimpfen, sondern gerade in der persönlichen Ethik. Wir haben da so eine Heuchelei bei uns in der Politik auch. Ja, also was der privat macht, ist ja wohl sein Ding, ne? Hauptsache er ist ein guter Politiker. Spinnerei. Die private Ethik wird sich immer auch durch unser Leben und durch unseren Staat hindurchziehen. Diese Woche habe ich mit meinem Sohn Naftali draußen im Garten geschafft und er hat gesehen, habe ich dann gemerkt im Gespräch, dass ich gerade ein Buch über Prostitution gelesen habe. Und dann hat er gesagt, Papa, du liest doch da gerade so ein Buch. Warum machen Männer eigentlich sowas? Warum machen Männer eigentlich sowas? Er ist 11 Jahre alt. Ne? Dann habe ich gesagt, weil sie keinen Respekt und keinen Anstand haben. Weil sie nicht gelernt haben, mit Frauen respektvoll umzugehen und sie als echtes Gegenüber wahrzunehmen, sondern sie nur als kaufbares Objekt sehen. Respektlosigkeit und Anstandslosigkeit. Wir als Christen können hier einen Unterschied machen. Das hat ja mal, ihr kennt die Geschichte, hat ja mal ein Mann gesagt, so ein Witz, ich kann meine Kinder sagen, was ich will, sie machen mir irgendwie doch alles nach. Ja? Wie die Raucher, die ihre Kinder immer sagen, das ist doch einfach anfangen zu rauchen. Also, wie denn? Ja? Das ist, sollte uns motivieren, auch in der Heiligung zu wachsen, wirklich die Werte Gottes zu leben. Anstand muss nicht nur eingefordert werden, sondern muss vorgelebt werden. Vorgelebt werden durch unser eigenes Leben. Und nötigenfalls entschuldigen wir uns. Klar, machen wir auch Fehler. Dann ist es aber auch wichtig, zu entschuldigen, damit wir den Respekt auch verdient haben der Kinder. Sonst verdirbt die nächste Generation. Das ist die Botschaft von Noah. Sonst verdirbt die nächste Generation. Ich bin so dankbar, dass wir den ersten Petrusbrief haben. Da heißt es nämlich in Kapitel 1, Vers 18, dass Jesus uns erlöst hat vom Fluch der Väter. Wir sind frei. Wir müssen nicht mehr so sein. Ihr wisst vielleicht, 2/3, 3/4 Alkoholiker-Töchter heiraten wieder einen Alkoholiker. Ja? Die haben doch gerade erst erlebt, wie schlimm es ist. Und trotzdem, Christus hat uns erlöst vom Fluch der Väter. Wir sind frei, wir können neue Verhaltensmuster einüben. Wir können anders sein, als es bei uns war. Deine Familie braucht deinen Respekt und deinen Anstand. Das ist herausfordernd für uns, ne? Ich komme zum Schluss. Family Life heißt unser Thema, Family Life. Ich kann euch keine perfekte Familie zeigen. Unsere ist nett, bei uns läuft manches schief. Streit, Neid, Lieblosigkeit und Ärger, hoch und tief. Aber es gibt bei uns, und da freue ich mich drüber, auch Vergebung und Gnade. Barmherzigkeit und ein Neuanfang und eine echte Liebe zum Herrn Jesus und auch zu den anderen Familienmitgliedern. Und ich will das von Noah lernen und will das mitnehmen, dass alles damit auch beginnt, dass wir als Hirten, in erster Linie uns Väter, und dann uns Mütter, dass wir als Hirten unserer Familien unser Leben Gott hingeben müssen. Hingeben wollen. Das Beste ist das, was wir unserer Familien tun können. Und dann, dass wir neu lernen, wie von Ham, dass wir nicht erwarten, dass unsere Kinder mal alles perfekt machen. Ne? Auch bei einer guten Erziehung werden Kinder mal neben rausgehen. Die laufen nicht immer in der Spur. Den Begriff habe ich im Abi eingelernt, wenn Kinder in der Spur gehen. Ne? So, die sind halt einmal besoffen und fallen eben raus oder so. Ja. Das passiert. Ich erwarte nicht, dass meine Kinder Heilige sind. Nur Jesus kann verändern. Aber ich erwarte, dass Respekt und Anstand immer wieder hergestellt wird, auch dadurch, dass ich mich entschuldige. Es wäre schön gewesen, wenn der Noah, wenn das berichtet worden wäre, dass der Noah sich bei seinem Sohn entschuldigt hat, dass er das erleben musste. Es war irgendwie nicht so ein guter Zug von ihm. Ich ende mit einer Geschichte. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Früher war alles besser, da waren Gummistiefel aus Holz. Da, wenn ich morgens von meinem Vater geweckt wurde zu einer Zeit, wo ich noch lange nicht in die Schule hätte gehen müssen, aber wir mussten ja noch ein bisschen Bibel reinkriegen, dann, wenn ich runtergekommen bin, musste gewaschen sein, hinter den Ohren, in den Ohren und Haare gekämmt und so weiter, wenn ich dann unten war, ist mein Vater normalerweise vor der Bibel gesessen oder auf den Knien gelegen. Mein Vater ist kein perfekter Mann, heute denke ich manchmal, alter Falter. Und, aber das war prägend für mich. Der hat nicht ein einziges Mal mich auffordern müssen, Bibel zu lesen. Und ich habe es trotzdem gern getan, denn er war ein Vorbild. Die Kinder machen einem doch alles nach. Was sind die Dinge, die ihr seht für die Menschen um euch her? Seien es eure Kinder oder falls ihr keine Kinder habt, seien es eure anderen Familienangehörigen, Nachbarn, Freunde. Was seht ihr? Wie lebt ihr, damit sie an euch sehen, dass das Allerschönste ist? Freundschaft mit Jesus und Nachfolge Gottes und Vergebung, auch wenn man daneben tritt. Ich fordere euch das raus, euch das zu fragen. Wie möchtet ihr, dass eure Familie aussieht? Wie möchtet ihr das? Dann bittet Jesus darum, dass er euer Leben so verändert. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-trauer.de.